Heute mit Oliver Hoppe, dem CEO von Wizard Life.
So mit Anfang 20 in der Welt dazustehen und jeder sagt, ah, du bist der Sohn vom Ossi, ah, geil. Da habe ich wirklich Pickel bekommen. Also das ist keine gute Erfahrung, weil du einfach nie die Chance kriegst, irgendwie für dich selber einzustehen, deinen eigenen Weg zu gehen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Oliver Hoppe im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Oliver ist der CEO von Wizard Life. Sein Vater Ossi Hoppe gründete das Unternehmen 2004 in Frankfurt am Main und seitdem veranstalteten sie Konzerte mit und für einige der größten Stars, kann man glaube ich sagen, so wie Lady Gaga, Kiss, Metallica, AC/DC und noch einige mehr. Herzlich willkommen, moin Oliver.
Guten Morgen.
Ich muss ja sagen, herzlichen Glückwunsch, 20 Jahre Firmenjubiläum habe ich tatsächlich erst so am Ende meiner Recherche wirklich realisiert. Quasi als Familienunternehmen, mit dem du komplett aufgewachsen bist, ne?
Ja, also ich bin natürlich doch einen ganz kleinen Ticken älter als 20, aber also die Konstellation und teilweise auch die Mitarbeiter, wie sie noch bei uns sitzen, habe ich schon als kleiner Junge im Endeffekt mitbekommen.
Ja, Wahnsinn. Also genau, also von dem her klar, du hast es nicht als ganz kleines Kind mitbekommen. Also dadurch ist es wahrscheinlich dann noch einfach viel präsenter, ne, wie das so gestartet ist und sich bis heute entwickelt.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen diffus. Ja. Ne? Also da drückt einen ja auch selber manchmal die Wahrnehmung. Ich glaube, ich erinnere mich an Bilder von mir als Kind auf Konzerten besser als an meine Erlebnisse als Kind auf Konzerten, falls das.
Ja, verstehe. Ne?
Also klar, man ist da irgendwie so drin und so ein paar Dinge, die wabern so anschließend noch mit. Aber ganz ehrlich muss man auch sagen, man erschließt das als Kind ja auch nicht so gar nicht so richtig, was da passiert. Ne? Also ich weiß noch eine Situation, da muss ich so 9 gewesen sein. Und der Ossi hatte Guns N' Roses, ich glaube, es war in Würzburg. Ja. Und die Band wollte nicht auf die Bühne gehen. Ja. Also Axel hat ja immer wieder so Situationen gehabt, wo er dann Lampenfieber, Unsicherheit, Lust nicht verspürt hat, was auch immer. Die Band hatte irgendwie mehrere Stunden Verspätung. Das Publikum stand vor der Bühne, 40.000, 50.000 Leute. Und das hatte natürlich schon einen ziemlich hochgradigen Eskalationslevel. Und alle waren so in heller Aufregung. Mein Vater ist dann noch auf die Bühne, hat eine Ansage gemacht. Im Endeffekt saß ich im laufenden Auto hinter der Bühne, weil er natürlich auch wusste, okay, wenn das Ding hier kippt, dann müssen wir schnell weg. Schon, und ich saß da und habe Gameboy gespielt und für mich war die Situation das kraftst du ja nicht. So, und wenn ich natürlich das heute vorstelle, wie ich da so unbedarft kurz vor 11:55 irgendwie in meinen Gameboy geguckt habe, würde ich mir wünschen, ich hätte diese Ruhe heute bei manchen Veranstaltungen noch.
Das war schon mal ein guter Einstieg, aber lass uns vielleicht noch mal kurz vorne anfangen und die Geschichte so ein bisschen erzählen, weil ich muss halt gestehen, ich bin ja direkt bei der Recherche zu eurer Familiengeschichte in so ein Rabbit Hole gefallen, nämlich deutsche und auch eure Familiengeschichte ist ja verbunden mit einer Zirkusgeschichte. Das fand ich total irre. Ihr hattet einen sehr umtriebigen Großvater und ihr wart sehr stark in dieser Zirkus, also ihr wart schon früh sozusagen in der Unterhaltungsbranche aktiv, kann man sagen, ne?
Ja, ich habe meinen Großvater ja selber leider nie kennengelernt, aber da kann man schon mehrere Tage verbringen, sich diese, also ich habe das bis heute auch noch nicht alles ganz erschlossen. Es gibt dann irgendwie, ich glaube im Spiegelarchiv gibt es irgendwie 2, 3 Artikel auch über ihn. Es gibt ja auch so Zirkusmagazine.
Ja, es gibt so Zirkusblogs, da habe ich das die Geschichte von ihm gelesen. Genau.
Und sagen wir mal so, er kommt ja nicht überall so ganz gut weg, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da wirklich viel verpasst habe. Aber klar, das ist natürlich für mich jedes Mal total spannend. Wenn ich heute eine Show im Zirkus Krone habe und weiß, hey, mein Großvater hat das hier nach dem Zweiten Weltkrieg verwaltet. Ja. Und war im Endeffekt der Geschäftsführer vom Zirkus Krone. Das hat für mich natürlich immer einen ganz besonderen, eine ganz besondere persönliche Komponente.
Ja, genau. Also genau, wir wollen da nicht zu sehr drauf rumreiten, sag ich mal, aber es war wirklich so, wie du schon sagst, er war durchaus Zirkusdirektor und auch später dann die Großmutter ja auch. Er hatte ja, glaube ich, 5 Frauen. Genau, also, und das bedeutet aber auch, dass dein Vater, der Ossi, kann man dann auch lesen, schon früh einer der jüngsten Elefantendompteure der Welt war. Das heißt, der musste auch schon ran und der war da schon schnell genauso drin wie der Vater, ne?
Ja. Der musste als Kind ran. Da gibt es auch noch, ich glaube, der HR hatte da mal eine Doku gemacht über die Zirkuskinder. Und dann gibt es Aufnahmen vom Ossi, wie er halt mit 2, 3, 4, 5 anderen Kindern aus dem Zirkus, im Schulwagen sitzt.
Aha.
Und abends dann in die Manege muss.
Und da war es aber so, hätte ich jetzt gesagt, kommt man jetzt gar nicht so ohne weiteres drauf. Dein Vater wollte eigentlich Jura studieren und wahrscheinlich dann der Zirkuswelt eher so den Rücken kehren, aber hat nicht ganz geklappt. Er landete schließlich bei Deep Purple, war dann Roadie, Tourmanager und war auf einmal in der Musikwelt drin, ne?
Ja, also meine Großmutter hatte dann irgendwann gesagt, ich glaube, da war er so 12, 13, okay, genug mit Zirkus, wer weiß, wie das hier weitergeht, du musst auch was Handfestes lernen, hat ihn dann in Marburg aufs Internat geschickt, dann ist er zurückgekommen nach Frankfurt, hat da versucht, Jura zu studieren, er war zumindest eingeschrieben und hat dann doch wieder das Entertainment für sich entdeckt.
Da war es schon früh, habe ich gelesen, er hat dann auch mit anderen großen, mittlerweile großen Konzertveranstaltern so Fußball gespielt, Marek Lieberberg, Marcel Avram und ja, es klingt für mich so, alle so, wie das damals war, man rutscht so in diese Rollen irgendwie rein, auf einmal ist man da in diesem Unterhaltungszirkus und hat sich dann, glaube ich, relativ stark, glaube ich, gerade auf so Hardrock in den 70er Jahren dann fokussiert, weil das noch nicht so viel beachtet wurde oder bearbeitet wurde, ne?
Ja, ich glaube, die Zeit damals war natürlich eine riesengroße Spielwiese. Ja. Ne? Also du hast zum einen die Branche und unsere Branche, die ja inzwischen hochgradig professionalisiert ist, wo letzten Endes jede Tätigkeit einen Jobtitel hat, wo internationale Konzerne inzwischen sehr, sehr viel Platz einnehmen. Hattest du damals natürlich, es gab ja überhaupt keine Veranstalter, die jetzt wirklich wussten, was sie tun.
Ja.
Ja. Also, weil natürlich, klar, Fritz Rau, absolute Legende, hat auch schon früh Künstler internationalen Formates nach Deutschland geholt, aber dieses Level auch, dass internationale Bands in Deutschland überhaupt spielen und viel spielen, das ist ja alles da erst entstanden. Und ich glaube, da kam auch diese Konstellation aus, Lebenskünstlern, die dann sich alle kannten, natürlich irgendwie auch so ein bisschen aus demselben Holz geschnitzt waren und gesagt haben, ja gut, da kann man ja offensichtlich irgendwie Geld mit verdienen. Das macht total Spaß, man kommt rum und sieht die Welt und fanden das alles total spannend. Und haben es einfach mal probiert. Es gab halt den Platz und die Unbedarftheit, es damals noch zu probieren.
Ja. Und selbst damals oder dann auch weiter fortgeschritten, die Geschichte, die du ja eben erzählt hast, es war trotz allem ja auch immer so ein riesiges Improvisationsding anscheinend. Ne?
Ja, also ich denke damals noch mal viel mehr als heute. Ne? Du hast inzwischen ja für fast alles, was auf dem Platz passiert, Experten, Dienstleister. Damals wusste man ja teilweise gar nicht, hey, irgendwie, wir haben da jetzt eine Veranstaltung mit 5000 Leuten, wie kommen die denn da rein?
Ja.
Was müssen wir denn da machen? Und wo kriegen wir denn Gitter her? Kennt jemand vielleicht einen, der beim Bau arbeitet? Vielleicht kann der uns Zäune besorgen.
Ja.
Wie baut man eigentlich so eine Bühne? Ne? Das war natürlich alles in den Kinderschuhen.
Wahnsinn, ne? Total crazy. Also, dein Vater war auch nicht nur Tourmanager, so dieses Live-Ding, sondern hat dann aber auch teilweise Bands auch gemanagt, glaube ich, ne?
Ja, also da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel von, weil nach eigener Erzählung hat er Whitesnake und Peter Gabriel, glaube ich, eine Zeit lang gemanagt. Aber auch da, das war so, ey du, ich habe keinen Manager.
Ist klassischer Fall, ne?
Klar habe ich Bock.
Okay, Alles Weitere müsste man Ozzy direkt selber fragen und nachlesen. Wie auch immer, lass uns den Sprung machen. Wizard wurde 2004 gegründet, da gab es sich schon, wir haben gerade gesagt, so ein bisschen hast du ja mitgekriegt. Du hast auch gerade schon so eine der prägenden Erinnerungen auch geteilt. Ich weiß nicht, wann war denn so das erste Mal, wo du vielleicht dann auch so festgestellt hast, so ey, das ist einfach total krass, was hier gerade passiert.
Das ist total schwer zu sagen, weil ich fand natürlich, das war für mich eine völlig normale Welt.
Ja.
Ne? Also gerade dieses, du setzt es ja gar nicht in Relation, weil es halt einfach normal ist. Ne? Also es gibt irgendwie so eine Anekdote. Ich hatte in der zweiten Klasse eine Grundschullehrerin, mit der kam ich einfach nicht zurecht. Ja, irgendwie, die Chemie hat einfach vorne und hinten nicht gestimmt. Und die hat irgendwie nicht so richtig gewusst, wo unser Background ist. Montagmorgen war dann irgendwie große Fragerunde. Was habt ihr denn Schönes am Wochenende gemacht? Und der kleine Olli saß dann da und hat gesagt, oh ja, wir sind irgendwie mit Bon Jovi, seinem Privatflieger, nach Monte Carlo geflogen, weil der und der auf einer Yacht irgendwie eine Party gefeiert hat. Und die hat dann meine Eltern einzitiert und gesagt, ja, ihr Sohn hat irgendwie Wahnvorstellungen, eine überblühende Fantasie und da müssen sie intervenieren. Und dann waren meine Eltern auch nur so, ja, aber wir waren doch mit Bon Jovi in Monte Carlo, ich verstehe das Problem jetzt überhaupt.
Ja.
Also für mich war diese Rock'n'Roll und diese Größe, das hat schon immer sozusagen dazugehört, das war für mich jetzt das war normal. Ja. Ne? In späteren Lebensabschnitten hat sich das dann natürlich immer mal wieder so ein bisschen gedreht. Ne? Ja. Gerade irgendwie diese Gründungszeit von Wizard, da war ich gerade mit der Schule fertig, ich habe mit dem Studium angefangen und bin dann als Tourneeleiter halt mit sehr, sehr vielen Bands einfach in der Freizeit am Wochenende auf Tour gegangen für Wizard.
Krass, ja.
Und das war natürlich mega geil.
So mit Anfang 20.
Ja, also ja, mit Anfang 20, du hast irgendwie ein Spesenkonto, du siehst irgendwie die ganze Republik, du bist jeden Tag in einem anderen Club, du kriegst unheimlich viele Leute vor die Nase, du lernst super geile Künstler kennen. Das war auch aus anderen Gründen als dann nochmal jetzt einfach geil.
Ja,
das war eine geile Erfahrung, das war zu dem Lebensabschnitt total befreiend.
Mit wem warst du da so unterwegs?
Mit Kings of Leon war ich unterwegs. Das waren, glaube ich, so die sich dann aus der Zeit am meisten und am weitesten bis heute entwickelt haben. Es waren so ganz viele zwar von den 2000er Indie-Bands. Ja, okay. Ne? Also irgendwie The Rifles, The View. Siehst du, ich habe da ein bisschen zu viel konsumiert zu reden, offensichtlich, als dass ich mich jetzt noch 20 Jahre
an
alle erinnern könnte.
War denn für dich oder auch dann vor allen Dingen für deinen Vater klar, vielleicht auch schon damals oder ab wann war das so, dass du in das Unternehmen kommst?
Das stand für mich außer Frage, dass ich das nicht mache.
Stand für dich außer Frage?
Also für mich war klar, dass ich das nicht machen
möchte. Ach, okay, warum?
Ja, ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich, also man muss das differenzieren. Ne? Ja. Als junger Mann ohne Kontext mit ausländischen Bands zusammenarbeiten, super mega geil, konnte meine eigenen Erfahrungen sammeln, war für mich selber auf dem Platz zuständig. So mit Anfang 20 in der Welt da zu stehen und jeder sagt, ah, du bist ja so ein Ossi, ah, geil. Da habe ich wirklich Pickel bekommen.
Glaube ich.
Also das ist keine gute Erfahrung, weil du einfach nie die Chance kriegst, irgendwie für dich selber einzustehen, deinen eigenen Weg zu gehen. Und das war dann natürlich auch so, da war das anders. Ne? Da habe ich teilweise irgendwie auch den Leuten gar nicht gesagt, wie ich mit Nachnamen heiße.
Ja.
Da war ich einfach nur der Olli. Und das hat es mir sehr einfach gemacht, ne, weil ich einfach für mich selber einstehen konnte, mein eigenes Ding machen konnte, in Anführungszeichen. Sobald du in das größere Branchenspektrum gegangen bist, kannten die Leute halt in der Hoppe. So, und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und das hat dann auch eine Zeit lang gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie raus, ich muss meinen eigenen Weg machen, muss für mich selber erstmal verstehen, Was will ich eigentlich im professionellen Kontext? Was zeichnet mich eigentlich aus? Was kann ich gut? Das funktioniert nicht, wenn du direkt irgendwie in Papas Firma bist.
Das glaube ich. Das heißt, was hast du dann gemacht?
Ich habe nach dem Studium habe ich dann bei einer Markenberatung gearbeitet, die sich viel im Sponsoring-Umfeld auch bewegt hat. Das war eine Firma in München, die haben unter anderem das FC Bayern Telekom-Engagement gemacht, die haben das Mercedes-Benz deutsche Fußballnationalmannschaft-Engagement gemacht, die haben sich um die Fashion Week für Mercedes gekümmert und da waren immer geile Projekte dabei. Ja. Ne, da habe ich irgendwie in der Strategie gearbeitet, durfte mir Konzepte ausdenken, habe sehr nah mit den Gründern zusammenarbeiten dürfen, die mich bis heute auch einfach wahnsinnig geprägt haben in der Art und Weise, wie ich denke und wie ich arbeite. Ich bin dann für die Firma nach Berlin gegangen, habe mit meiner Frau, die ich da kennengelernt habe, sozusagen das Berliner Office aufgebaut und habe dann einen der besten Chefs kennengelernt, unter dem ich jemals arbeiten durfte. Und dann war alles irgendwie gut. Dann habe ich gemerkt, okay, das läuft und ich habe jetzt hier auch ein Level erreicht, wo ich irgendwie mich sehr wohl fühle, wo vielleicht auch gar nicht mehr so viel Veränderung jetzt wirklich kommen kann und kommen soll. Und dann hat der Ossi angerufen und gesagt, hier, irgendwie, ich habe so langsam sehe ich meine Ausfahrt und wollte fragen, ob du weiterfahren möchtest.
Krass.
Das war natürlich irgendwie ein guter Zeitpunkt und da hat ich dann auch, also ich sag mal, wenn er 2 Jahre früher gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ob bloß nicht. Aber das war ein guter Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier irgendwie meinen Weg gemacht, weiß, was ich kann, weiß, was ich will. Und dann kam ich auch relativ schnell zur Entscheidung, dass ich mich wahrscheinlich immer mehr darüber ärgern würde, es nicht bei der Wizard probiert zu haben, als es einfach sozusagen zu probieren und dann trotzdem zu scheitern.
Ja. Das ist halt spannend, weil es im Grunde genommen betrifft ja jetzt nicht nur euch oder Musikbranche, es betrifft ja so viele Unternehmen, eben so diese Nachfolgefrage. Und dann hat dein Vater ja eigentlich auch schon relativ früh, wahrscheinlich so, da war er ein bisschen über 60, hätte ich jetzt geschätzt, meines Erachtens dann so das schon im Blick gehabt. Weil es gibt ja viele Unternehmen, die daran scheitern, dass der Alte dann quasi bleibt und nicht so richtig abgeben kann und dann wird's knifflig, ne?
Ja, also sagen wir es mal so, mich in die Firma zu holen und abzugeben, sind auch noch mal 2 Schuhe gewesen.
Ja.
Ne? Also die romantische Vorstellung, ich muss ja jetzt nicht mehr so viel machen, war, glaube ich, auf seiner Seite auch nicht konsequent zu Ende gedacht, zu dem Punkt, wo es heißt, okay, ich habe jetzt zum ersten Mal in meiner professionellen Karriere jemanden, der mir hier irgendwie, der mitreden will?
Was? Ja.
Was soll das denn? Und das hatte er sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Und das waren, glaube ich, für uns beide keine schönen Jahre. Das muss man so in der Retrospektive auch sagen. Ne? Also er war noch nicht genug dazu bereit, wirklich abzugeben. Ich kam natürlich und wollte mit dem Kopf durch die Wand und alles anders, alles besser. Und das hat irgendwie auch am Anfang ziemlich gekracht zwischen uns.
Ihr habt das 5 Jahre, glaube ich, zusammen gemacht, oder?
Ja, also ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Die Corona-Zeit hat dann natürlich auch das Nötigste gegeben, um die Erinnerung zu verschwimmen. Aber also er ist dann irgendwann aus der Geschäftsführung raus. Er ist natürlich immer noch Teil der Firma. Ja. Er arbeitet auch noch mit seinen Bands. Der könnte das auch nie aufgeben.
Nee.
Ja, das ist für ihn einfach Teil seines Lebens. Und ich bin auch heute froher, ihn dabei zu haben als jemals zuvor. Weil er halt einfach dann irgendwann auch gelernt hat, oder wir haben beide gelernt, dass wir einfach, wir sind nicht gleich, aber wir komplementieren uns sehr gut. So, und das hat einen Lernprozess gefordert. Und wir sind beide irgendwie, it's my way or the highway und nur ich habe recht. Und nur weil er seit 40 Jahren das so macht, hat er nicht recht. Nur weil ich keine Ahnung habe, hatte ich auch nicht recht. Und irgendwie lag die Wahrheit in der Mitte. Ja. Und das hat ein bisschen bei uns gebraucht, bis wir das erkannt haben.
Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind? Wie gesagt, ich glaube, das kannst du auf jede Branche anwenden, die, wo man vielleicht sagt, okay, so den einen oder anderen Streit oder den dieses Krachen hätte man sich sparen können? Also was könnte man denen so aus deiner Perspektive, aus eurer Perspektive mit auf den Weg geben?
Also, man muss sehr vorsichtig sein, dass man das nicht ins private, familiäre überschwappen lässt. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Also das ist uns auch wirklich total schwer gefallen, da eine Linie zu ziehen. Na, weil es wird dann halt, du bist halt einfach total schnell da. Klar. Du bist dann einfach ganz schnell in irgendwelchen Mustern. Du hast dann denselben Streit, den du hattest, als du mit 14 geraucht hast. Ah, okay. So, ne? Also
ja.
Das ist, glaube ich, die große, große, große Schwierigkeit. Und ich glaube, der Rat, den ich anderen geben würde, ist, sich die Zeit zu nehmen, dem anderen nicht nur zuzuhören, sondern auch zumindest mal eine Sekunde darüber nachzudenken und zu reflektieren. Mhm. Weil was wir gelernt haben und was uns sehr viel Zeit gebraucht hat, ist, dass unsere gemeinsame Lösung die bessere ist. Es ist nicht seine Lösung, es ist nicht meine Lösung, es ist die Lösung, zu der wir gemeinsam gelangt sind, die uns weiterbringt.
Okay.
Und das ist super, diese Erkenntnis ist so super, super, super schwer.
Glaube ich.
Na, weil er hat einen ganz anderen Weg, Dinge zu machen als ich. Ich habe einen ganz anderen Ansatz, Dinge zu lösen als er. Und am Ende des Tages muss man halt aber auch anerkennen und sagen, okay, nur weil du es vielleicht nicht so machst wie ich oder ich es vielleicht nicht so mache, wie er es 20 Jahre lang gemacht hat, passt unser Lösungsweg zu unserer Persönlichkeit. Und wenn das Ergebnis am Ende dasselbe ist, spielt es keine Rolle.
Was glaubst du denn sind so, ja, Werte oder Dinge, die du so von deinem Vater gelernt hast und jetzt quasi immer noch anwenden kannst, weil die einfach so die Philosophie des Unternehmens sind?
Also was der Ossi wirklich macht, wie kaum jemand, den ich kenne, ist auf Leute zugehen und Leuten ein Gefühl zu vermitteln. Eine Bindung zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen. Der hat einen angeborenen Code, der ihm ermöglicht, Leute zu sehen. Mhm. Und deswegen hat er auch Künstler so lange an sich binden können, weil die Künstler fühlen sich bei ihm verstanden. Und auch wenn ich da oft einen eher intellektuellen Ansatz wähle, ist das auf jeden Fall Kern-DNA unserer Firma. Dieses Kommunikation, Loyalität, Verstehen, für den Künstler da sein, die Vision teilen und im besten Fall die Vision gemeinsam umsetzen.
Ja, cool. Wie du schon sagst, es gibt halt Leute, die machen das, die können das, die haben das in sich drin, die kommen rein und der Raum strahlt so, ne? Das ist.
Ja, und er schafft das auch ohne den irgendwas.
Ja, ja.
Also, er schafft das fast ohne Gespräch. Ja. Ne? Also das ist immer wieder spannend zu sehen.
Was ist jetzt so deine Aufgabe als Geschäftsführer? Schaust du eher so von oben strategisch drauf? Oder bist du dann so, wie man sich das jetzt vielleicht so ganz klassisch vorstellt, derjenige, der dann da sitzt und die ganz dicken Deals macht und bei Metallica anruft und so, plakativ gesagt?
Es ist so ein bisschen von allem. Also und da muss man, glaube ich, auch differenzieren zwischen dem, was bringt uns nach vorne und was macht mir Spaß und wo muss ich sein. Ne? Also persönlich die größte Freude habe ich natürlich, wenn ich Künstler buche. Das ist nach
wie vor. Das machst du auch noch.
Ja. Das mache ich auch noch, ja, ja. Also von Clubniveau bis Stadiontour. Ach, krass, ja. Bin ich da schon auch bei meinen Künstlern im Projektmanagement sehr involviert. Das geht auch gar nicht anders. Ne? Also Bands, mit denen wir jetzt oder mit denen ich schon seit vielen Jahren arbeite, kann ich ja jetzt nicht, also möchte ich überhaupt nicht abgeben. So, nur weil vielleicht die Verantwortung irgendwie größer geworden ist oder was auch immer. Also ich sag mal, am liebsten mache ich wirklich die reine Künstlerarbeit. Wir haben ja jetzt, da kommen wir wahrscheinlich später dann nochmal drauf, uns auch so ein bisschen umstrukturiert. Ich merke, dass wir haben einige Kunden jetzt die letzten Monate gewinnen können aus dem Corporate-Bereich. Da macht mir die Beratung richtig viel Spaß, ne? Weil ich das seit 10 Jahren nicht machen durfte und jetzt merke so, oh, ne, das kann ich, das mag ich, da fühle ich mich wohl. Und ansonsten ist es halt auch viel Troubleshooting. Ja, wenn irgendwo ein Projekt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, bin ich da, um mich drum zu kümmern oder um den Mitarbeiter zu helfen, dass es besser läuft. Ja, und oft bin ich auch einfach dabei.
Ja.
Ja, also das ist ja so ein bisschen die Krux, ja, gerade bei unseren großen Tourneen, exemplarisch, wir haben ja gerade die Onkels-Tournee in Deutschland und Österreich hinter uns gebracht, da bin ich bei jeder Show.
Okay.
So, und im besten Fall habe ich nichts zu tun, weil ich habe immer nur was zu tun, wenn irgendwas schief geht.
Ja.
So, aber wenn was schief geht, muss ich da sein. Ne? Also das ist so ein bisschen...
Okay.
Das ist so ein bisschen der Spagat, den man da gehen muss.
Jetzt hast du es gerade gesagt und das ist nochmal so ein Punkt, den ich aufgreifen wollte. Wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen. Wizard Life heißt die Firma, nicht mehr Wizard Promotions. Du hast im Grunde oder ihr habt die Firma nochmal sehr bewusst aufgeteilt. Das finde ich total spannend, weil ihr sagt selber, ja, es gibt jetzt so 4 Geschäftsbereiche. Du bist eben kurz drauf eingegangen. Vielleicht können wir uns da einfach nochmal kurz dem widmen, weil ich das sehr interessant finde. Vielleicht einmal kurz vorneweg, warum war es so wichtig, das nochmal so anzufassen und aufzuteilen? Und dann später, was sind das für 4 Bereiche?
Also in der Post-Corona-Zeit haben wir festgestellt, dass sich der Markt einfach sehr, sehr schnell und sehr dramatisch verändert. Ne, unser Geschäftsmodell funktioniert in Teilen sehr gut, in anderen Teilen aber nicht mehr so wie vorher. Ne, also du hast einen wahnsinnig hohen Konkurrenzdruck, die Künstler haben einen unheimlich hohen Kostendruck, das Risiko für die Veranstalter wird immer größer, die weltweiten Deals von Künstlern werden immer mannigfaltiger. Du hast im Endeffekt eine Markt- und Wettbewerbersituation, die wirklich extrem geworden ist. Und wir können im Endeffekt nicht mehr so weitermachen, wie wir es bis hierhin gemacht haben. Das war für uns eine klare Erkenntnis. Ne? Also klar, wir werden auch in 3 Jahren noch Stadiontourneen veranstalten. Aber es wird halt mit der Zeit immer weniger. Die Margen werden kleiner und wir haben dann so gedacht, okay, was machen wir eigentlich, was wir schon wirklich gut können und wo wir eigentlich das noch nicht monetarisieren. Und so sind im Endeffekt diese 4 Geschäftsfelder entstanden. Ne? Also zum einen haben wir das Touring, daran wird sich auch nichts ändern. Wir sind im Kern unseres Daseins ein Konzertveranstalter und ein Touringveranstalter und werden das auch für alle Zeit bleiben. Wir machen aber ganz viele andere Sachen, die wir bisher vielleicht noch nicht zu Geld gemacht haben.
Ja.
Deswegen, wo auch die Marktveränderung inzwischen so ist, dass wir sagen, okay, hey, da könnte sich eine Lücke bieten. Wir sind Spezialisten darin, Tickets zu verkaufen. Wir sind Spezialisten darin, Live-Konzerte zu verkaufen, Live-Events zu verkaufen. Wir haben eine phänomenal arbeitende Marketingabteilung, weil da kommen wir wieder zu der DNA, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, jeder Veranstalter wird dir sagen, er hat die beste Marketingabteilung. Klar, nee, also darum geht's mir gar nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Sprache unserer Künstler exzellent sprechen. Ja, also klar, du kannst jetzt irgendwie mannigfaltig mit Algorithmen und KI und dies und das und jenes. Das gehört alles irgendwie zum Besteck heutzutage dazu. Aber ich glaube, die Sprache der Künstler sprechen, das ist das, was die am Ende die Karte verkauft. Und das ist auch das, was den Künstler letzten Endes bei uns hält. Und wir stellen immer mehr fest, dass es ganz viele Festivals, Stadtfeste, unabhängige Veranstalter gibt, die sagen, ey, ich habe hier irgendwie ein Absatzproblem. Ich habe jetzt hier den und den Künstler und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wie kriege ich den eigentlich da an die Welt und wie kriege ich die Karte eigentlich verkauft? Und da gehen wir sozusagen immer mehr hin, uns als Marketingagentur zu verstehen, als ganzheitliche Marketingagentur zu verstehen, vor allem für die Leute hinter der Bühne. Ja, und auch da konnten wir in den letzten Monaten, nachdem wir rausgegangen sind, einige Kunden gewinnen. Das macht uns total Spaß. Das ist super befriedigend und das ist auch für die Mitarbeiter geil. Ne? Du steckst dann viele Jahre machst du immer dasselbe. Und du weißt gar nicht, also du hast gar nicht so dieses Erfolgserlebnis. Ne? Weil verkauft jetzt Iron Maiden das Ticket, weil die Marketingabteilung so geil gearbeitet hat? Oder verkauft halt Iron Maiden das Ticket, weil Iron Maiden Iron Maiden ist?
Ja.
So. Super schwierig, aber wenn du natürlich einen Kunden vor dir sitzen hast, der sagt, ja, oh, voll geil, ja, natürlich machen wir das so und oh, was eine Kampagne und Wahnsinn, ist das natürlich für die persönliche Arbeit schon nochmal deutlich befriedigender.
Und ihr habt ein bisschen mehr Kontrolle eigentlich auch, ne? Wenn ihr quasi den Künstler, die Künstlerin verkauft, wie auch das Marketing, habt ihr natürlich noch mehr, naja gut, einerseits habt ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr, seid ihr noch mehr gefordert, aber ihr habt mehr Einfluss, ne?
Genau, genau. Also und natürlich lässt sich sozusagen diese stringente Künstlerkommunikation einfach weiterführen.
Ja, und der Vorteil ist wahrscheinlich bei euch, keine Ahnung, wenn eine Band 5 Konzerte in Deutschland spielt, habt ihr einfach 5-mal die Erfahrung, während der jeweils Veranstaltende dann nur einmal die Erfahrung vielleicht hat, ne?
Das auch, das auch. Also, das fühlt sich im Moment irgendwie sehr gut an, gestaltet sich sehr gut. Die dritte Komponente, da hatte ich ja eingehend schon drüber gesprochen, da kommen wir mehr so in diesen gesamtheitlichen Beratungshorizont. Ja. Ne, da ist auf der einen Seite die Beratung zu einem, also es ist im Kern seines Daseins ist es eigentlich eine Musikberatung. Ne, also wir haben ein Event oder wir haben kein Event, wir wollen in Musik aktiv werden, was machen wir da?
Okay.
Wir haben ein Event, wir wollen einen Künstler, wen nehmen wir da? So, und wir sind da so ein bisschen auch durch meine Historie halt einfach anders geprägt. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn wir mit einem Kunden, also mit einem Markenkunden Kontakt haben, dass wir dann irgendwie die Preisliste zücken. Sondern wir versuchen uns wirklich erstmal damit auseinanderzusetzen, was will die Marke, für was steht die Marke ein, was wollen die eigentlich auf dem Event, was für Leute haben die überhaupt da unten stehen, und dann kommt man halt auch viel schneller auf ein Target, was für alle befriedigend ist. Ne, also viele in der Branche machen das ja so, die kriegen einen Anruf und sagen, ja, wir hätten gern, ich vertue mir schwer, ein Beispiel zu nennen, wir hätten gerne Zuckerrohr. Mhm. Und die Reaktion am Telefon ist, der kostet 100.000 Euro, der kann ich, oder die Reaktion ist, was ist Ihr Budget? Mhm. Und unsere Reaktion ist, was wollen Sie denn da eigentlich genau machen? Mhm. Und was ist das Ziel? Und wer soll da angesprochen werden? Und ne, dieses Verständnis und diese Beratung, das können wir sehr gut.
Okay.
Und dann findet man auch Lösungen, die nicht 100.000 Euro kosten.
Ja, okay. Verstanden. Was ist der vierte Punkt?
Der vierte Punkt ist, das ist so ein bisschen fast ein Corporate Social Responsibility Thema. Wir stellen halt fest, dass es heutzutage für junge Künstler nicht mehr ausreichend ist, ein guter Künstler zu sein.
Ja.
Also du kannst noch so gut Musik machen, wenn du die Klaviatur der digitalen Kommunikation nicht spielst, nicht weiß, wie du guten Content machst, wie du deine Community triggerst, wie oft du, was du in Instagram oder TikTok kommunizierst. Wenn du da weiße Flecken hast, schaffst du es nicht. Und wir haben halt festgestellt, dass es doch extrem viele sehr gute deutsche Künstler auch gibt, wahnsinnig gute Künstler, auch inzwischen wieder aus Frankfurt. Und wir versuchen denen einfach zu helfen, den nächsten Schritt zu machen. Na, das haben wir schon immer gemacht, aber früher hat es halt gereicht, denen einfach 10 Clubtermine irgendwo zu buchen. Und heutzutage geht's fast mehr in so eine Coaching-Richtung.
Okay. Verstanden.
Das kann man jetzt nicht direkt monetarisieren, aber das ermöglicht uns zumindest irgendwie Künstler aufzubauen. Ja. Mit denen man dann übermorgen Geld verdienen
kann. Ja, das heißt, die vier Bereiche sind so, greifen ja alle dann am Ende irgendwie ineinander über. Ja.
Genau, deswegen ist es auch jetzt Wizard Live, weil du im Endeffekt die vier Bausteine eines guten Live-Events hast.
Wie wichtig, also klar sind die wichtig, aber wie teilen sich denn dann so Umsätze in diesen Bereichen auf prozentual? Ist Touring nach wie vor so das große Ding für euch dann?
Also, wir sind ja mit den anderen Abteilungen gerade in den Kinderschuhen. Okay. Und ich sage mal, Ziel ist schon, dass wir bis Ende 2025 das Touring zu dem Rest so 70-30 haben. Mhm. Im Moment ist es wahrscheinlich 85-15.
Ja, okay. Nur mal kurz, also es ist immer wieder ein Thema, wenn ich mit Leuten spreche, die Booking machen, diese ganzen Begrifflichkeiten, Booker, Booking, Agent, wie auch immer, da vielleicht nochmal so reinzugehen oder dann vielleicht einfach mal so dieses ganz Große, das hat man ja auch selten, dass man das mal erfährt. So. Ich habe jetzt gesehen, Toto kommt nächstes Jahr auf Tour, ihr macht dann, glaube ich, 2 Konzerte. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt ihr an Toto ran? Wie ist das so aufgebaut? Weil ich sage jetzt mal ein bisschen frevelhaft, so eine Riesenband irgendwo hinzubuchen, das kann wahrscheinlich jeder, aber da hängt ja noch viel, viel, viel mehr hinten dran.
Ach du, also Toto ist so ein Beispiel, das hat im Endeffekt der Ossi schon in den 80ern gemacht. Ne, also der war einer der, wenn nicht der erste Toto-Veranstalter in Deutschland, dann haben sich die Wege für 10, 15, 20 Jahre, glaube ich, verloren gehabt. Dann kam ein neuer Manager vor einigen Jahren dazu und ein neuer Agent. Mit den beiden kann ich wiederum sehr gut. Da habe ich gesagt, hier irgendwie vielleicht, guck da mal, vielleicht, ich weiß, da gab es irgendwie mal irgendwas, aber ich habe damit nichts mehr zu tun. Vielleicht können wir es ja nochmal zusammen probieren. Und jetzt machen wir seit bestimmt 12 Jahren Toto wieder. Ja. Und interessanterweise wird die Band immer größer und größer und größer und größer. Also das hat, glaube ich, natürlich auch viel mit diversen Interpretationen von Afrika auf TikTok zu tun. Aber nicht nur, es ist einfach wirklich eine phänomenal geile Liveband, die sich auch bei jeder Tour irgendwie anders präsentiert. Ne? Einmal mehr AOR, einmal mehr Yachtrock, einmal mehr Radiorock. Beim letzten Mal fand ich es schon fast sehr Prog-Rock-mäßig. Ja. Ne? Das ist dann irgendwie so in eine 10-minütige Jam-Session auf der Bühne ausgeartet. Mega geil. Ne? Und also am Ende des Tages geht es natürlich darum zu sagen, ey, man hört, es wird geplant, man hebt die Hand und macht ein Angebot.
Also so nochmal so vielleicht zu den Begrifflichkeiten, weil du sagtest eben Agent, das ist im Grunde genommen die Person, die dann oft wahrscheinlich in England sitzt und das dann quasi so, wenn die Band jetzt auf Europa-Tour oder dann Welttour ist, verteilt. Dann sagst du, wer macht's in Deutschland, wer macht's in Spanien, wer macht's in Frankreich und ihr seid dann die Partei für Deutschland.
Genau, also unsere direkten Ansprechpartner sind in den meisten Fällen Agenten in England oder Amerika. Genau.
Und ist es dann tatsächlich so, einerseits, dass die persönliche Verbindung zählt, andererseits, wie gesagt, also bei so einer Band, die so gut läuft, denke ich immer so, ist das dann so eine Art Wettbieten oder also...
Ja, sagen wir es mal so, also der Trick ist es im Endeffekt so weit nicht kommen zu lassen. Ja. Viele machen das natürlich inzwischen. Ja, das ist so ein bisschen auch das, was ich eingangs gesagt habe. Die Künstler haben natürlich auch einen Riesendruck. Ja. Ne, ihnen sind in Corona massiv Einnahmen entgangen. Viele, viele, viele Künstler, gerade der älteren Generation, verdienen halt einfach schlichtweg am Touring inzwischen am meisten. Und da hat sich natürlich auch so ein bisschen die Haltung breit gemacht, okay, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal exemplarisches Beispiel. Wir haben einen Künstler vor Corona veranstaltet. Die Tour ist vielleicht nicht so gelaufen, wie sich der Künstler gehofft hat. Wir hatten da eine leichte Fehleinschätzung. Wir haben viel Geld verloren. So. War es früher so, bist du zum Künstler und zum Agenten für die nächste Tour hingegangen, hast denen erklärt, hör zu, das war vielleicht ein bisschen überambitioniert, das hat aus den und den Gründen nicht funktioniert. Du würdest jetzt gerne den nächsten Schritt machen. Wir glauben, du solltest aber lieber nochmal einen Schritt zurückgehen, solide aufbauen, organisch wachsen. In dem Kontext können wir dir dann nur 80% von dem zahlen, was wir beim letzten Mal gezahlt haben, weil wir 120% verloren haben. Und die Diskussion war natürlich vor Corona deutlich einfacher als heute.
Weil die Kosten gestiegen sind.
Quasi. Ja, und weil natürlich bei vielen die Reaktion dann auch ist, Moment, ich habe beim letzten Mal 100.000 Euro gekriegt, ich will jetzt 125. Mhm. So, ja, aber wir haben beim letzten Mal halt 50.000 Euro verloren. So, aber das, da wandelt sich die Welt.
Verstehe,
und ich will mich da nicht drüber beschweren. Aber jeder muss halt, also na, das ist ja, glaube ich, merkt man ja leider auch im deutschen Straßenverkehr zunehmend, jeder guckt halt nur noch, wo er bleibt. Das ist so ein Post-Pandemie-Phänomen für mich. Ja. Und Ja, also Wettbieten, sage ich mal, gibt's nicht, aber du kriegst, also nicht bei Künstlern, mit denen wir so lange Beziehungen haben, aber du kriegst schon auch immer dann gesagt, okay, überleg da bitte nochmal, ob das so passt, weil sonst müssen wir ja vielleicht jemand anderen fragen.
Okay. Aber trotz allem, also da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Große Acts machen ihre eigene Plattenfirma, veröffentlichen selber, machen ihren eigenen Verlag, verlegen selber, managen sich vielleicht sogar selber. Aber letztendlich so dieser Bereich Booking, das ist eigentlich so, so richtig selber macht das keiner. Also da seid ihr da eigentlich noch in einer Position, wo ihr definitiv gebraucht werdet, ne?
Ja, also ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele ganz große Bands natürlich, du hast ja zwei Komponenten. Du hast einmal die Zeit und einmal das Risiko. Und am Ende des Tages ist die Veranstaltungsbranche halt noch ein sehr risikobehaftetes Geschäft. Wenn du eine Platte machst, kostet die dich X bis zu dem Zeitpunkt, wo sie fertig ist, und danach produzierst du halt so viel, wie gewollt wird. Oder du produzierst gar nicht mehr, weil eh nur noch alles gestreamt wird. Wenn ich jetzt ein Stadion buche und einer Band eine gewisse Summe garantiere, habe ich ja die Kosten an der Backe, egal wer da kommt. So, das heißt, der finanzielle Shortfall ist so mannigfaltig, dass viele Bands sich natürlich gar nicht trauen, sich diesen Schuh anzuziehen. Ne, weil wenn du, ich sag mal, 40 europäische Stadiontermine spielst und da funktionieren 5 bis 10 nicht, spielst du als Künstler im Endeffekt die Tour umsonst. So, und gleichzeitig hast du natürlich die Komponente, die großen, großen, großen internationalen Bands kommen ja nur alle 2 bis 3 Jahre auf Tour. Ja. So, das heißt, wenn die jetzt im Deutsche Bank Park in Frankfurt spielen wollen, habe ich da halt in den 3 Jahren 5 andere Shows gehabt. Ja, kann einfach irgendwie kennen die Konditionen, weiß, wie man damit umgeht, kennen im Endeffekt sozusagen jeden Fallstrick, der da auf uns zukommt. Den können sie von der Show, die sie vor 3 Jahren da gespielt haben, gar nicht transferieren. Mhm. Also ich glaube, da, das wird schon noch einige Zeit dauern, bis wir uns da selber abschaffen, im Zweifelsfall.
Das hast du gerade von den Fallstricken erzählt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Was sind so die größten Risiken, die ihr eigentlich in diesem Geschäft habt?
Also finanzieller Natur ist natürlich immer das Risiko, dass die Veranstaltung nicht verkauft.
Genau, aber vielleicht so, was sind die größten Risiken, dass sie nicht, verkauft? Also gibt es da Gründe, die ihr so benennen könnt oder?
Naja, ich glaube, die Gründe, warum Shows nicht verkaufen, ist, ab einem gewissen Level ist das immer nur Überambition und der Preis.
Okay.
Also, wenn du ein Künstler, wenn du, also, klar, wenn jetzt irgendwie, man kann das jetzt nicht pauschal zu jedem Künstler sagen, gerade nicht, ne, weil die Entwicklung von Künstlern in den letzten Jahren geht ja auch super schnell inzwischen. Ja. Ne, aber ich sag mal, wenn du jetzt einen Künstler hast, wie, lass uns beim Beispiel Toto bleiben. Da kann man sich in kleinen Schritten fortarbeiten. Das ist ein organisches Wachstum. Wenn wir jetzt hingehen würden und zum doppelten Ticketpreis doppelt so große Venues spielen würden, wird es nicht funktionieren. Ja. So, und das ist leider trotzdem manchmal so, dass wie sagt man so schön, jeden Morgen steht ein Idiot irgendwo auf. wir haben ja auch eine sehr mannigfaltige Veranstaltungsbranche in Deutschland. Es gibt immer irgendeinen, der einfach doppelt so viel zahlt. Und sagt, ja Mensch, irgendwie, ich liebe die Band, die muss doch eigentlich in Stadien spielen.
Ja.
Und ich schaffe das. Ich schaffe es, diese Band ins Stadion zu bringen. Und leider ist die Realität meistens so, dass derjenige es dann halt nicht schafft. Und dann im Zweifelsfall die Show absagen muss. Und die Band dann auch echt einige Tourzyklen braucht, um sich das Vertrauen von den Kunden auch wieder zu erspielen. So, da, also das sind, glaube ich, so die großen finanziellen Risiken, die uns da begegnen. Ich meine, natürlich haben wir im Moment ein ganz, ganz schwieriges Thema, das sich nach Corona immer noch nicht beruhigt hat. Und zwar diese Variabilität der Kosten.
Okay, ja.
Also wenn ich heute eine Tour kalkuliere, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, ob die Preise in 12 Monaten noch, also klar, du hast immer eine gewisse Fluktuation. So, aber das galoppiert, also dass es nach Corona richtig davon galoppiert. Klar hattest du dann natürlich Veranstaltungen, die du 2019 kalkuliert hast, die dann 2022 stattgefunden haben. Aber ich merke auch irgendwie die Unterschiede von einem zum nächsten Jahr im Moment. Da hast du schon relativ hohe Aufschläge.
Ja, okay.
Und wenn dann die Show natürlich auch noch nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast und du plötzlich irgendwie 20% mehr Kosten hast, dann hast du halt sehr schnell ein Problem. Ja.
Das heißt, wenn ich das so raushöre, ist es also gerade auf geschäftlicher Ebene viel, du musst gut mit Finanzen umgehen können, gut kalkulieren können, gut planen können. Wenn ich es aber andererseits so raushöre, oder ich habe immer so das Gefühl, auch da wieder so Booking, so ein bisschen so in der Musikbranche so ein separater Bereich, der so wahnsinnig so politisch aufgeladen ist, also was so das Untereinander angeht, oder? Also man muss sehr stark aufpassen, wie man mit welchen Leuten sich verbindet, wie du ja auch schon gesagt hast, man versucht persönliche Verbindungen zu Agenten aufzubauen und so weiter. Es wirkt für mich von außen betrachtet immer so sehr, dass man da sehr, sehr gut und vorsichtig agieren muss.
Also, es ist, glaube ich, so, dass du grundsätzlich, ja, lass es mich versuchen, irgendwie anders aufzubauen. Du hast natürlich eine Situation, wir mögen uns in der Branche grundsätzlich irgendwie alle, weil wir ja alle dieselbe Leidenschaft haben. Aber dieser Konkurrenzgedanke ist natürlich zu einem Stück weit schwerwiegender als in vielleicht einem Versicherungsumfeld. Ja, also wenn die Allianz einen Kunden an die Ergo verliert, kostet die das vielleicht am Ende des Tages was irgendwie im Jahresabschluss. Bei uns ist es ja so, ich arbeite ja mit Bands, weil ich die geil finde. Ich arbeite ja mit Bands, weil ich gerne mit denen arbeite, weil ich die Musik gut finde, weil ich die Menschen gut finde, weil mich das stolz macht. Und wenn ich die Band dann verliere, ist das natürlich ein emotionaler Tiefschlag.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, deswegen haben wir natürlich auch so eine ganz, ganz eigene Dynamik, insbesondere in Deutschland zwischen den verschiedenen Veranstaltern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt vollumfänglich beantwortet, aber.
Ja. Aber trotzdem muss man sich da ja auch gut mit arrangieren, ne? Also man muss sich gut in dieser Branche dann auch bewegen können, ne? Und darf jetzt nicht auf alles draufhauen, was sich bewegt, sage ich jetzt mal übertrieben.
Ja, sagen wir es mal so. Also es gab ja irgendwie, die Generation vor uns war ja irgendwie bekannt dafür, dass sie irgendwie in ihrem Werkzeugkasten nur den Hammer mit sich geführt haben. Das hat sich, glaube ich, bei der nachfolgenden Generation jetzt sehr deutlich geändert. Und da wird natürlich auch mit feineren Instrumenten gearbeitet. Die Grundsituation bleibt natürlich am Ende so ein bisschen dieselbe.
Okay.
Also du musst schon gucken, dass du deine persönlichen Beziehungen knüpfst. Aber die bringen dich heute gar nicht mehr so weit wie vielleicht vor 20, 25 Jahren.
Okay. Politik ist nochmal so ein ganz gutes Stichwort. Du hast es eben auch erzählt. Ihr habt die Onkelstour jetzt gerade gemacht. Das ist so ein Thema. Wir hatten im Vorfeld auch einmal kurz drüber gesprochen. Man kann es nicht so richtig aussparen, aber ich finde, es wurde auch schon sehr viel drüber erzählt. Trotz allem würde ich gerne einmal fragen, wie herausfordernd in allen Bereichen eigentlich die Zusammenarbeit mit den Bösen Onkels ist, die ja viel diskutiert wird immer wieder. Ihr begleitet die Band jetzt, glaube ich, schon, weiß nicht, seit 10 Jahren oder länger. Also und es ist sehr erfolgreich ja auch. Genau, also wie herausfordernd ist die Zusammenarbeit mit einer Band so, wie gesagt, in allen Bereichen?
Also die Onkels, genau, die Onkels betreuen wir im Endeffekt seit 10 Jahren, arbeiten wir mit ihnen zusammen seit der Reunion am Hockenheimring. Die Onkels sind für mich persönlich ein total emotionales Thema. Weil auch so in der Geschichte der Firma, also das ist natürlich irgendwie, wir haben, das ist eine der größten Bands, mit denen wir arbeiten. Das ist aber auch die größte Band, die Ossi und ich im Endeffekt gemeinsam gemacht haben. Ja, also es gibt viele Bands, die arbeite ich inzwischen, die hat er aber sozusagen zu Wizard gebracht.
Ja.
Aber die Onkels sind im Endeffekt unsere gemeinsame Band und ich darf sie heute arbeiten. Und das ist ein Riesenprivileg. Ne? Also ich finde, klar sind die Jahre, wo wir mit den Onkels auf Tour gehen und Veranstaltungen machen, ist weiß meine Frau schon, dass ich 3 Monate im Jahr nicht zu gebrauchen bin. Weil wir da auch nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen als normalerweise.
Ja.
Also wir sind sehr, sehr, sehr nah dran an den Künstlern. Wir stellen im Endeffekt die gesamte Produktion, jedes Crewmitglied, was dort mitfährt, läuft in der einen oder anderen Form über unseren Schreibtisch. Es ist nochmal irgendwie eine viel detailreichere Arbeit, als wir sie normalerweise haben. Und dadurch, dass es ein deutscher Künstler ist, hast du natürlich auch einfach viel, viel mehr Termine.
Ja.
Also ich sag mal, der normale internationale Künstler, mit dem wir arbeiten, der macht vielleicht irgendwas zwischen 5 und 8 Shows alle 2 Jahre in Deutschland. Mit den Onkels haben wir jetzt, glaube ich, 14 Open Airs hinter uns gebracht und eine normale Arena-Tour ist irgendwo zwischen 15 und 20. Mhm. Das nimmt schon auch viel Zeit irgendwie aus dem Daily und aus dem privaten Leben weg. Aber ich feier's. Ich find's super. Mir macht das mega Spaß, auf Tour zu sein. Das bringt natürlich immer irgendwie ganz spezielle Herausforderungen mit sich. Weil es ist ja, wie du gesagt hast, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob jetzt irgendwie städtisch und behördlich da unbedingt das politische Thema so eine große Rolle noch spielt. Aber natürlich ist die Vorstellung bei Polizei und Ordnungsämtern immer noch oft in Städten, wenn wir neu dahin kommen, dass dann irgendwie der randalierende Mob durch die Stadt zieht. Und die Realität sieht halt nicht so aus. Ne? Also es sind ganz normale Konzertgänger. Wenn du jetzt irgendwie bei Rammstein oder Metallica bist, glaube ich, ist das Publikum nicht grundlegend anders. Und dann kommen wir halt oft in so Situationen, wo wir erst irgendwie sehr, sehr, sehr kritisch beäugt werden und dann steht Polizei und Ordnungsamt da und sagt, das ist ja voll cool und das ist ja total professionell und die benehmen sich ja auch alle und wir denken nur so, ja, machen sie halt seit 10 Jahren. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber du musst natürlich immer wieder gucken, und diese, sag ich mal, Vorurteile abbauen. Ja. Das ist da natürlich extrem schwierig. Ja. Und die politische Komponente ist natürlich bei uns in der Branche irgendwie viel diskutiert. Und die einfache Antwort ist, ich komme aus Frankfurt. Ich bin sozusagen mit der Musik von den Jungs groß geworden. Ich habe mir nie die Frage...
Die kommen auch aus Frankfurt, ne, die Onkels.
Ja. Ja, die Onkels kommen auch aus Frankfurt und das war so in meiner Generation, also ne, die Onkels sind so ein bisschen ältere Zielgruppe als ich, aber das war damals in Frankfurt eine ganz normale Band. Ne, das war Anfang der 90er. Ja, klar, die waren gefährlich und und da gibt's irgendwie eine Vergangenheit, aber das war, glaube ich, so im Kontext von Frankfurt hat das nie eine Rolle gespielt. Ne? Und wenn du das jetzt mal sozusagen durch die Republik beobachtest, sind da heute immer noch sehr viele Vorurteile. Exemplarisch, wir hatten ja in Bremen jetzt ein Konzert, wo dann auch in der Bürgerschaft das zu Diskussionen kam. Und interessanterweise hat sich das irgendwie auch in der Zeit, wo wir mit der Band gearbeitet haben, reguliert sich das inzwischen sehr gut von selber. Ne? Also die SPD hatte dann in der Bürgerschaft so ein bisschen eine klagende Anfrage an den gestellt, warum denn sozusagen die Fläche auf der Bürgerweide, die ja zur ÖVP-Arena gehört, die wiederum städtisch ist, überhaupt zu einer Band zur Verfügung gestellt wird. Und relativ schnell kam dann interessanterweise Buten und Binnen, also das NDR-Format, hat dann einen Musikprofessor und einen Extremismusprofessor sozusagen dazu sprechen lassen und die haben beide gesagt so, ey Freunde, die Onkels sind halt seit über 35 Jahren kein Problem mehr. Ganz im Gegenteil. Ne? Also die haben 1992 schon in Bremen eine Veranstaltung gegen rechts gemacht. Die haben in den 90ern irgendwie alles getan, was man machen kann, um sich von diesem früheren Image zu distanzieren. Wir haben, also alles, was ich mit denen in den letzten 10 Jahren erlebt habe, war echt toll. Ne? Also ich erinnere mich irgendwie an eine Situation am Hockenheimring. Da hatten wir... Du hast ja ganz oft auf den Großveranstaltungen die Bierläufer, das sind auch sehr häufig Westafrikaner. Die kriegen meistens vom Gastronomen eine Umsatzbeteiligung, deswegen ist das für die natürlich eine gute Art und Weise, mit körperlicher Arbeit gutes Geld zu verdienen. Und da gab es irgendeinen Vorfall, wie einer von den Bierläufern rassistisch beleidigt wurde. Und das hat die Band mitbekommen, also nach der Show, und am nächsten Tag haben sie sich nach dem zweiten Song, gab es eine Ansage von der Bühne runter, hört zu Freunde, wir sind alle zum Feiern hier, wir haben gehört, hier wurden gestern irgendwie Leute, die uns helfen, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, rassistisch beleidigt, das wollen wir bei uns nicht, weil jeder, der hier ist, ist hier irgendwie, um ein Onkelsfest zu feiern, und wer das nicht so sieht, der kann sich verpissen. Mhm. So. Was willst du da noch sagen?
Ja. Ja.
So, und ich glaube, nur so kommst du halt auch in die Köpfe von Leuten rein, die es vielleicht anders sehen.
Ja. Okay.
Also ist für mich ganz klar, ne? Und natürlich ist das in der Branche immer viel diskutiert, und gerade post-Corona weiß ich noch, da hatten wir 2022 eine Tour. Ich war so froh, dass wir überhaupt wieder arbeiten.
Ja.
Ja, ich, klar, irgendwie 3 Jahre Existenzängste, noch und nöcher. Eine riesen Tournee von den Onkels, wo wir im Endeffekt bis kurz vor knapp gar nicht wussten, okay, können wir die jetzt überhaupt so durchziehen? Können wir die nicht so durchziehen? Wir haben sie durchgezogen. Es hat alles funktioniert. Ich habe mich jeden Tag gefreut, da in der Halle stehen zu dürfen. Ja, und ich habe vielleicht auch das ein oder andere Bild bei Instagram zu viel geteilt. rein aus meiner Euphorie heraus. Ja. Und dann war parallel das Reeperbahn-Festival, ja, das Branchenfestival in Hamburg, und da wurden einige meiner Kollegen dann so angesprochen, ja, sag mal, der Olli, der postet ja nur noch Onkels-Content, und schämt ihr euch nicht dafür? Und also, wieso? Hm. Also, da gibt's nichts zum Schämen. Hm. Also ganz im Gegenteil, man kann irgendwie froh sein, dass man solche Projekte umsetzen darf.
Ja. Okay. Verstanden. Also gute Antwort auch auf jeden Fall. Ich habe noch ein Thema, bevor hier gleich die Stunde sozusagen um ist. Es hören ja auch viele Leute zu, die jetzt nicht auf diesem Level unterwegs sind, sondern noch ein paar Stufen drunter. Und da würde mich mal tatsächlich interessieren, was du diesen Bands oder auch diesen Leuten empfiehlst, die diese Bands betreuen. Die sind vielleicht gerade auf dem Sprung, da passiert ein bisschen was. Du hast ja selber gesagt, Artist Development ist ja auch etwas, was ihr so auf dem Zettel habt. Wie kommen die an eine Booking-Agentur? Wie kommen die zu Wizard? Was ist euch bei so einer Band zum Beispiel wichtig? Also worauf sollten die achten?
Also, wir haben ja im Moment in unserer gesamtheitlichen Branche das Problem, gerade durch Social Media und durch Streams, dass wir sehen ja nur noch, wie die Welle kommt. Keiner kann dir mehr sagen, wie man die Welle aufbaut. Mhm. Das ist so ein Grundproblem, was ja gerade alle teilen. Ich glaube, wir Veranstalter sind da noch so ein bisschen agiler und schneller als vielleicht die eine oder andere Plattenfirma, weil bei uns natürlich das Invest nicht so hoch ist. Aber dieses Problem zu sagen oder diese Situation wie vor 10, 20 Jahren zu sagen, das ist ein Künstler und da investieren wir jetzt rein, das kriegst du heute nicht mehr so gewuppt wie damals. Ne? Dafür fehlen dir die gleichgeschalteten Plattformen, dafür fehlt dir der Einzelhandel. Ja. Das geht nicht mehr so. Ne? Das heißt, im Endeffekt, was ist so ein bisschen wie beim Surfen, wir liegen alle irgendwie auf dem einen Punkt, wo wir denken, wo es passiert, und dann warten wir darauf, dass die Welle kommt, und wenn wir Glück haben, kriegen wir sie. So. Und ich glaube, als Künstler heutzutage kannst du im Endeffekt oder musst du im Endeffekt so viele Parameter selber steuern, um für dich zu ermöglichen, dass diese Welle kommt. Du kannst es selber nicht hundertprozentig beeinflussen, aber es gibt halt irgendwie verschiedene handwerkliche Dinge, die du tun kannst, um zu hoffen, dass sich die Welle mitnimmt. Ja. Und das Grundkonstrukt ist natürlich erstmal irgendwas zu machen, was den Leuten gefällt. Ja, ich sage nur nicht mal, dass es gut sein muss, es muss erstmal den Leuten gefallen. Und wenn es dann den Leuten gefällt, musst du irgendwie für dich selber auch einen Plan haben oder dir Hilfe holen, wie kriege ich das denn jetzt, also wie komme ich denn jetzt an Publikum? Ja. Vor allem irgendwie in einer völlig über- und zunehmend digitalen Welt. Wie spreche ich die denn an? Wie gehe ich denn mit meinem Content um und wie verhält sich das denn zwischen dem und dem und wo ist eigentlich meine Stärke und wie rede ich eigentlich mit denen und wie mache ich mich für die relevant in einer Welt, die einfach immer schneller wird und wo auch die Inhalte immer kurzlebiger werden? Also ich glaube, dass dieses grundlegende Thema, wie inszeniere ich mich und wie kommuniziere ich mich, das sind die zwei ausschlaggebenden Punkte, die Künstler irgendwie begleiten werden die nächsten Jahre.
Was sagst du denen, die vor dir stehen und sagen, das kriegen wir ganz gut hin, ja, wir wissen, das machen andere besser, aber seien wir ehrlich, live, wir sind eine Macht, wir müssen einfach mal 2, 3 Support-Tours spielen, nimm uns mal mit und dann geht's ab.
Funktioniert nicht mehr. Funktioniert einfach nicht mehr. Also, ich habe jetzt fange ich schon wieder von den Onkels an. Ich habe ein schönes Beispiel von der Onkels-Tour. Na, also ist, ich glaube, Onkels Publikum ist, da ist Support spielen ungefähr auf einem Niveau mit AC/DC. Ne? Also das ist im Zweifelsfall lassen die Leute dich lebend von der Bühne. So, ne? Also es ist, die Leute kommen, um eine Band zu sehen und alle anderen Bands interessieren sie nicht. Und dieses Mal hatten wir eine junge Band aus Wales. Those Damn Crows, solide Rockband, sind in Wales inzwischen irgendwie 3.000-4.000 Tickets wert, in Deutschland auf einem soliden Clubniveau. Und die haben jeden Abend die Leute überzeugt. Die haben jeden Abend, waren wirklich 20.000 Leute da, die gesagt haben, ey, das war eine geile Band. So. Aber was sie machen mussten, war die Leute dann in ihre Kanäle überführen. Content auszuspielen. Zu gucken, dass man sozusagen auch um den Auftritt möglichst viel auf Social Media aufbereitet, vorbereitet, umbereitet, um in diesem Fan-Kontext wahrgenommen zu werden. Also, das ist genau das, was ich meine. Du spielst vor 20.000 Leuten und dann gehst du nach Hause, das funktioniert nicht mehr.
Ja.
Ne, du spielst vor 20.000 Leuten und du musst dir genau überlegen, wie spreche ich sozusagen die Leute im Vorfeld an und mach sie darauf aufmerksam, dass ich da spiele und wie hole ich die im Nachhinein ab, die mich gut finden. Ja. Das geht heutzutage nicht mehr anders.
Okay. Ja, das sind schon mal gute Insights einfach auf jeden Fall. Jetzt hast du schon erklärt, wie du in diesem Jahr die Firma oder ihr, die umstrukturiert habt, diese 4 Bereiche und das schließt ja eigentlich schon fast meine Frage ein, nachdem so, wie schaust du so in die Zukunft? Wie stellst du sicher, dass ihr quasi auch ja die nächsten 20 Jahre so, dass es euch in Zukunft weiterhin gibt? Ne? Ich denke, das ist sicherlich eine große Antwort darauf. Dann vielleicht nochmal so ein bisschen abgerundet, zumindest, welche Trends siehst du denn zumindest im Live-Markt, die so zukünftig kommen oder was schaust du dir dann nochmal so verstärkt an?
Also, ich glaube, Trends sind im Moment wirklich schwierig, ne, weil ich glaube, ich rede die ganze Zeit von der Zeit nach der Pandemie, aber es ist halt einfach die Zeit nach der Pandemie. Ne? Also, wir haben ja zum Beispiel 2022 haben wir für uns festgestellt, dass alles, was mit einem hohen Eskalationsgrad zu tun hatte, voll geil funktioniert hat.
Ja.
Ne, die Leute waren 3 Jahre zu Hause eingesperrt. Alles, wo irgendwie du dir 6 Bier reinknallen konntest und den guten Anstand an der Tür lassen konntest, war phänomenale Nachfrage. Und ich glaube, wir normalisieren uns inzwischen wieder so ein bisschen. Na, also ich glaube, dass die Leute eher wieder auch, ich sag mal in Anführungszeichen, auf normale Veranstaltungen verstärkt gucken. Aber du hast, glaube ich, im Moment so viele politische und wirtschaftliche Veränderungen, dass ich mir jetzt wirklich schwer tun würde, irgendwie einen Trend festzulegen. Ja. Na, also ich denke, wenn du halt irgendwie jetzt auch mal so ein bisschen auf die Straße guckst, die Leute sind irgendwie aus vielerlei Gründen frustriert. Frustration schlägt sich meistens entweder in Eskapismus nieder oder in Eskapismus in aggressivere Musik, ja, oder Eskapismus in irgendwelche Traumwelten. Ich glaube, sowas werden wir wieder erleben. Ich glaube, deswegen bin ich auch so sorgenfrei, weil Hardrock und harte Musik ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise rezessionsresistent.
Mhm. Wie guckst du denn da drauf? Das ist ja immer mal wieder, dass gesagt wird, naja, im Großen und Ganzen, das betrifft Artists, wie aber auch zum Beispiel Festivals, dass man sagt, naja, die Großen, das wird weiterhin groß wachsen, das ist kein Problem, aber bei den Kleinen wird es quasi immer kleiner, ne? Oder bei den Mittleren wird es immer kleiner, so die, dass die Schere so auseinanderklafft.
Also, ich glaube, durch die Preisentwicklung und die Kostenentwicklung. Also sprich, du hast ja sozusagen auf der einen Seite große Künstler, die müssen immer mehr nehmen, weil sie entweder können, ja, oder weil natürlich sie auch einen gewissen Kostendruck haben. Das macht natürlich die Verfügbarkeit von Geldmitteln für den Fan im kleineren Bereich schwierig. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Situation, dass viele Clubs haben natürlich immense Kostensteigerungen. Das Club-Touring ist für viele Bands nicht mehr profitabel. Das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass du eine deutliche Reduzierung dieser kulturellen Vielfalt auch hast. Und da müssen wir, glaube ich, Lösungen finden. Weil ich glaube nicht, dass kleinere Veranstaltungen für die Leute uninteressant sind. Nee, ja. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Also für mich gibt es nichts Geileres als ein gutes Clubkonzert. Ja. Und auch nicht jede Musik kannst du halt irgendwie im Olympiastadion stattfinden lassen, selbst wenn die Leute kommen würden. Das funktioniert einfach nicht in der Form. Ne, das funktioniert für Rammstein, Metallica und Taylor Swift. Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie einen Max Richter mit einem sehr dezidierten Set da reinstellst, das funktioniert nur begrenzt. Ja. Ne? Deswegen glaube ich, wir müssen da sozusagen, also wir können es nicht alleine lösen. Ich glaube, die Nachfrage ist da. Wir stehen aber vor wirtschaftlichen Herausforderungen auf für alle Player. Mhm. Ne? Ja. Für den Künstler, für das Venue und für uns. Ja. Ja, und auch für den Kunden. Ja, ja. Ja, also ich sag mal, mehr Geld in der Tasche hat er ja jetzt nicht. Und wenn dann auch noch sozusagen die großen Staubsauger kommen, ist das Kulturbudget, das private Kulturbudget ja auf irgendeine Art und Weise aufgebraucht.
Let's see. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine vielen Insights, die du geliefert hast. Eine beeindruckende Firmengeschichte ja auch. Und wünsche euch weiterhin alles Gute. Macht's gut.
Ja, vielen, vielen Dank und bis demnächst.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast und ich freue mich wie immer über Feedback, über Meinung. Ihr kennt das Spiel. Lasst gerne Kommentare auf allen unseren Plattformen da. Ich verweise gerne auf die nächsten Folgen. Ich spreche mit dem Fabschütze, meinem Stammgast, über das Reeperbahn-Festival, über aktuelle Themen, die die Musikbranche beschäftigen und über sein neues Low-Budget-High-Spirit-Magazin. Außerdem in Vorbereitung die große KI-Folge mit zwei großartigen Gästen, Hanno Vierdag und Asterix Westphal. Zwei absolute Musikbranchen-KI-Experten, sind beides Anwälte, würde ich sagen. Auch da gilt, wenn ihr Fragen habt vorab, schickt sie mir gerne. Ich werde dazu sicherlich auch auf LinkedIn nochmal etwas posten. Freue ich mich sehr über eure Fragen vorab, die ich dann auch vielleicht sogar mitnehmen kann in das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bedanke mich zum Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und macht es gut. Ciao.